Liebe Shift 3 Community und liebe The Shift Hörer, heute habe ich eine ganz besondere Podcast-Situation hier in Hamburg. Kann man das so nennen, Podcast-Situation? Ja, das kann man so nennen, weil ich bin in eine andere Umgebung mal umgezogen, gar nicht so weit von meinem früheren Büro. Und ich habe die Möglichkeit, ich weiß gar nicht, ob ich Gast bin da, ich bin Gast heute, aber auch irgendwie Gastgeber, ein sehr spannendes, wie ich finde, Gespräch zu führen mit einer Person, die mich schon einige Jahre begleitet, aber eher passiv, weil wir in der Vergangenheit uns oft über Innovationsthemen ausgetauscht haben und dann wirklich auch in einem konkreten Projekt zusammengekommen sind. Ich bin heute zu Gast und gleichzeitig Gastgeber bei der lieben Susanne Hardisch. Susanne? Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Ja, ist eine besondere Umgebung heute. Wir beide sind ja Fans von ungeskripteten Sachen. Deswegen war die Intro heute auch, wie sie war. Also anders als sonst. Aber es stört euch bestimmt nicht, weil genau das erwartet ihr von unserem Podcast. The Shift, The Podcast, vielleicht für die, die uns das erste Mal sehen. Worum geht's eigentlich bei unserem Podcast hier? Es geht darum, dass wir eigentlich die Menschen hinter der Logistiktechnologie zeigen wollen, weil Logistiktechnologie wird sehr häufig nur als wirkliches Tech-Thema gehypt und gesehen. Aber in Wirklichkeit sind die spannenden Geschichten, die LogTech machen, beziehungsweise auch Innovationen machen. Und deswegen gibt es ein Shift. Wir wollen einfach hinter die Kulissen gucken, wir wollen spannende Geschichten erzählen und wir wollen mit den Menschen sprechen, die wirklich was zu erzählen haben und was zu bewegen haben. Und deswegen bin ich hier bei Susanne, freue mich sehr, in diesen coolen Räumlichkeiten. Leider könnt ihr das nicht sehen, aber vielleicht gibt es irgendwann mal die Möglichkeit, euch immer durchzuführen. Ja. Liebe Susanne, lass uns mal einsteigen. Genau. Willst du mir jetzt Fragen stellen oder soll ich dir Fragen stellen? Oder soll ich einfach mal über The Shift erzählen?
Ja, mach doch mal das.
Mach ich doch das nochmal. Genau, stelle ich nochmal The Shift vor. Spannenderweise wurde ich in den letzten Tagen auch öfter mal gefragt, wie heißt denn das eigentlich genau? Shift 3, Triple Shift, Shift 3. Ihr habt mich ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Ich weiß, wofür die 3 steht. Die steht nämlich für Menschen, für Prozesse. Und für Technologie. Dafür steht die hoch 3. Und das Ganze kann man natürlich potenzieren. Wenn ich mich jetzt mit Mathematik auskennen würde, dann würde ich wissen, was das wirklich dann auch in dieser Summe bedeutet. Aber für mich ist es einfach dass ich gesehen habe, dass irgendwas fehlt da draußen. Ja? Wir leben in einer Welt, wo viel gesprochen wird. Ja? Ich gehöre dazu, ich rede ja auch sehr viel. Ja? Ja. Es gibt ein interessantes Zitat von André Guido, ich weiß es nicht mehr genau, er fängt mit André an. Und das fand ich super spannend. In einer Welt wurde eigentlich schon alles gesagt. Ich mache das mal jetzt einfach mal so. In dieser Welt wurde schon alles gesagt. Aber dadurch, dass niemand zuhört, müssen wir es immer wieder wiederholen. Und das ist auch ein bisschen mit Shift so. Ein Shift, wir reden seit 40, 50 Jahren darüber, dass wir Dinge verändern müssen in der Arbeitswelt. Wir reden darüber, dass wir Technologie sinnvoll einsetzen. Und wir reden darüber, dass wir Prozesse optimieren. Und mein Gefühl ist, wir gucken immer nur kurzfristig auf die Dinge. Wir gucken gerade in der Logistik immer nur auf Effizienz. Effizienz ist wichtig, das heißt, jedes Unternehmen muss irgendwie Geld verdienen. Die Frage ist, wie weit muss das gehen, darf das gehen und wie weit dürfen diese Ressourcen, die wir auf dieser Welt haben, und erzählt, ja, Mensch ist für mich keine Ressource, Mensch ist ein Mensch. Deswegen finde ich es allein schon furchtbar, dass wir Human Resources haben in Unternehmen. Das sind Menschen und Kultur, Human and Culture, darum geht's. Und darum geht's auch bei Shift 3. Und das ist ein Themenfeld. Das zweite Themenfeld ist, wie setze ich Technologie zukünftig sinnhaftig ein? Bedeutet, es gibt ganz viele technologische Möglichkeiten heutzutage, Prozesse zu optimieren, Abläufe zu streamline, aber es ist immer noch ein Spiegelbild der Vergangenheit und wir haben wirklich nicht den Weg in die Zukunft geschafft. Und drittens, zukünftig braucht es andere Art von Arbeit und es wird andere Art von Arbeit geben. Wir können uns gerade exponentielles Wachstum als Menschen gar nicht so richtig vorstellen, es ist schwierig zu greifen. Aber wir sehen alle und merken alle und wir werden alle merken, dass sich klassische Jobbilder auch verändern werden. Gerade der Einstieg für Talente wird unheimlich schwer werden in einigen Bereichen, weil KI dort einfach besser ist, schneller ist und Unternehmen wieder auf Effizienz achten. Bedeutet für mich, wir müssen und sollten daran arbeiten, wenn wir die Zukunft gestalten wollen für unsere Kinder, für unseren Nachwuchs, dass wir Dinge anders machen müssen. Und dieses anders machen, dieses Greifen, dieses Zusammenbringen, zwischen dem Spannungsfeld, in dem sich jeder heute bewegt, zwischen den Ängsten, zwischen der Volatilität, die wir haben, dafür möchten wir einen Raum schaffen. Deswegen, es wurde schon alles erzählt, es gibt Formate, die sind sehr ähnlich. Wir wollen uns so wirklich Events zusammentreffen, wir wollen Gemeinschaft schaffen, wir wollen gemeinschaftlich lernen, wir wollen Peer Groups schaffen, da verschiedenste Perspektiven zusammenzubringen. jetzt dieser Raum, der soll Shift sein. Und wir stehen ganz am Anfang, freuen uns darauf, gerade die ersten Pflänzchen wirklich zu setzen und sind gespannt, wie sich das entwickelt. Es geht nur gemeinsam. Mhm. Ich habe mich gestellt, dass ich sage, ich fange jetzt mal an. Ich bilde mal mache den ersten Aufschlag, schaffe den Raum dafür, dass wir loslegen können. Und dann liegt es natürlich an uns allen, wie wir dort agieren, wie wir dort zusammenarbeiten. Und deswegen sitzen wir heute auch beide zusammen. Das Thema Innovationsmanagement, da sind wir damals zusammengekommen, weil ich mit der MyLeo damals das Gefühl hatte, dass wir gerade aus dem Projektgeschäft kommend, der Leogistics, alte Firma damals, mit der MyLeo was anders machen müssen. Für einen anderen Markt, für eine andere Zielgruppe, für ein anderes Prozessumfeld etc. Und ich habe das selber für mich gar nicht so richtig greifen können. Und deswegen sind wir durch einen Zufall zusammengekommen. Ein Kollege von mir, der euch kannte, gesagt, Mensch, red doch mal mit Susanne, wenn jemand sich mit Innovationen auskennt, dann sind sie und ihr Team. Und so saßen wir damals hier und haben uns irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, an so einem Canva-Board, du hast mir viele Fragen gestellt, auf jeden Fall. Das war super interessant, erstmal auch zu reflektieren, weil gerade über dieses Fragen bin ich mal auch wirklich ins Nachdenken gekommen, weil ich ja natürlich auch gebiased bin. Ich habe gewisse Muster im Kopf, die so sind, wie sie sind, die nicht richtig sind, weil die sind so, wie sie sind, weil ich so geworden bin, wie ich bin und die Einflüsse, die mich auf mich eingestrahlt haben, irgendwie in den letzten 46 Jahren. Ne? Mhm. Und das hast du so herausgekitzelt und gesagt, eigentlich brauchen wir das in der Logistik-Community doch auch. Und ich weiß nicht, was hat dich so mal als erste Frage in die Richtung eigentlich so gecatcht, dass du sagst, mit dem Typi, das macht schon Sinn, dass wir uns vielleicht auch mal über solche Themen weiter unterhalten und mal zu verstehen, was hinter Shift eigentlich passiert.
Ja, na, ich fand grundsätzlich schon diesen Ansatz, diesen Dreiklang ganz, ganz spannend. Diese, ich würde mal sagen, und auch dieses Thema, was du gerade gesagt hast, dass eigentlich alles letztlich schon einmal gesagt worden ist und eigentlich auch klar ist, was wir machen müssen, aber ganz viele Unternehmen, und da bin ich halt, ich meine, ich arbeite nicht nur in der Logistik, ich sehe das Problem eigentlich ganz breit, mich würde gleich nochmal interessieren, wo du siehst, wo sich das vielleicht in der Logistikbranche ganz besonders irgendwie herausstellt. Aber grundsätzlich sehe ich einfach ein Riesenproblem darin, auch einfach Dinge dann mal anders zu machen. Also es versuchen verschiedene Unternehmen immer so an kleineren Stellen, erste Pflänzchen sozusagen zu setzen, sei es sich strategisch mal anders auszurichten, sich wie ihr einfach mal auch wirklich damit zu beschäftigen, was will denn die Zielgruppe eigentlich noch so, wer sind die überhaupt? Meistens gerade so altgewachsene Unternehmen, hat sich vieles einfach irgendwie ergeben, da hat sich niemals jemand wirklich ernsthaft darüber gemacht, wer ist das eigentlich, der so ganz im Kern, was haben die irgendwie für Bedarfe, sondern die haben halt das Offensichtliche, sage ich jetzt mal, bedient, aber nie wirklich tiefer nachgeguckt. Und in dem Moment, wo das hat angefangen, aus meiner Sicht auf jeden Fall im Endkundenbereich, aber dann eben auch im Unternehmenskundenbereich, in dem Moment, wo die Leute eine höhere Verfügbarkeit haben, was für Produkte sie eigentlich wählen können, sich auch mehr informieren können darüber, also quasi nicht mehr einfach das nehmen, was halt im Laden steht, oder nicht mehr das Unternehmen von da um der Ecke, weil deshalb macht halt hier das für alle, sondern eben eine breitere Auswahl haben, auch national oder international, sich Partner, auch Unternehmenspartner suchen können. In dem Moment muss ich eben mir dann doch Gedanken darüber machen, was grenzt mich eigentlich ab und was sind dann eigentlich diese Leute, mit denen ich beschäftige? Das ist sozusagen einmal dieses Thema, dass Unternehmen
ihren USP finden, ne?
Das ja, ist genau. Dass man sich halt wirklich mal über Strategie Gedanken macht. Nicht nur, wie mache ich vielleicht Sachen effizienter, sondern was mache ich hier eigentlich? Für wen mache ich das? Und gibt es sozusagen eine Nische, eine spezielle? Gibt es irgendwie einen ganz anderen Bereich, wo ich auch noch tätig sein kann? Das ist etwas, was Unternehmen dann durchaus machen, aber was immer halt auch einfach viel Neuland ist, um mal dieses komische abgegriffene Wort aufzugreifen. Und da sind dann, also einige Unternehmen machen das. Meiner Erfahrung nach machen das vor allem unabhängig von der Branche viel so jetzt so nachgewachsene Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen, also entweder Familienunternehmen, quasi nächste Generation oder auch wenn die quasi von außen kommen, die haben dann einfach auch mal den Mut und so ein bisschen die Respektlosigkeit, die man manchmal braucht, um Dinge mal ganz anders zu machen. Das ist ganz gut. Das, aber eben viele haben auch einfach den Mut nicht, wirklich sich dann da mal ein bisschen aus dem Fenster zu lehnen und das häufig auch, obwohl es den Unternehmen überhaupt nicht schlecht geht. Also mit einem dicken Polster, vielleicht sogar mit einem langsam abschmelzenden Polster, weil es irgendwie doch klar ist, aber dann doch immer noch, ja, das wird sich schon irgendwie wieder einruckeln, das finde ich sehr schade. Genau, das ist sozusagen das strategische Thema und dann gibt's halt ein Riesenthema auf diesem ganzen, wie müssen wir eigentlich arbeiten und da habe ich häufig den Eindruck, dass auf der einen Seite noch gar nicht so richtig klar ist, was heißt das eigentlich für mich und mein Unternehmen? Also es wird dann viel gemeckert über was irgendwie Mitarbeitende wollen plötzlich und keine Ahnung. Ja. Keiner denkt darüber nach, ob dieser...
Sag mal, darf ich eine Nachfrage stellen? Das, weil du sagst, was das bedeutet, ne?
Ja.
Was ist denn das, was das bedeutet? Ist das für dich neue Arbeitswelt? Ist das die Zukunft, die wir heute noch nicht so kennen in der Form? Weil das kann ja ein großer Begriff sein, ne? Was da so kommt, ist ja für die Leute erstmal immer, Zukunft ist erstens weit weg. Und zweitens ist es irgendwie, da können sich dann andere drum kümmern. So, ne? So ein bisschen das Wegschieben, ne? Aber auch das Ungewisse, das macht den Leuten ja auch so ein bisschen Angst. Also das war so ein bisschen mein Tenor, ne? Diese Ängste, die sie haben, ne? Und Ängste werden ja meistens weggedrängt dann, ne? Die dann kommen dann irgendwann hoch, aber nicht aktiv angegangen. So, und was ist dann das, was du glaubst, was da so in der Arbeitswelt auf uns zukommt? Wenn du jetzt mal so ein bisschen ich bin ja auch ein Mensch, der sich relativ auch bei Shift mit dem Thema Zukunft beschäftigt. Ich sage, es gibt Folge der Philosophen, die sagen, es gibt nicht die eine Zukunft, es gibt Zukünfte. Wir wissen ja genau nicht, dass es die eine gibt, sondern verschiedene Zukünfte. Und da glaube ich fest dran. Für dich, aber in deinem Umfeld jetzt, ne, wie siehst du denn die Welt in 5 oder 10 Jahren, die Arbeitswelt? Nehmen wir nicht die Welt, sondern die Arbeitswelt.
Also ich weiß es nicht.
Ja.
Faktisch ist es ja so, ich finde halt dieses Zukünfte-Thema super interessant, weil es auch einfach berücksichtigt, was ich ganz wichtig finde, Zukunft ist nichts, was uns passiert. Zukunft ist ja das, was entsteht, weil wir Dinge jetzt machen.
Ja, genau.
Und deswegen kann auch eben die Zukunft der Welt oder der Arbeitswelt hängt halt extrem stark davon ab, was wir jetzt machen. Und deswegen können wir das ein Stück weit nachverfolgen. Was ich sehe, was glaube ich ein großer Aspekt ist, mal unabhängig von sozusagen so größeren Rahmenbedingungen wie
geopolitische Spannung,
geopolitische Klimathematik und so weiter, ist einfach etwas, was sich aus unserem Wirtschaftssystem selbst heraus entwickelt, dass das eigentlich darauf fußt, dass wir Leuten versprechen, wenn du dich hier sehr anstrengst, dann kannst du es irgendwie erreichen und dann wird es dir besser gehen als jetzt. Jetzt sind wir aber in vielen Ländern, auch in Deutschland, einfach in der Position, wo eine viel bessere Situation als ich jetzt habe, das geht halt irgendwann nicht mehr.
Auf so einem Maximumplatz.
Wir sind halt irgendwie an der Stelle, wo man eigentlich mal zugeben muss, dass es einem richtig gut geht, auch im Vergleich zu vielleicht anderen Regionen auf der Welt. Das heißt, du hast sozusagen dieses Versprechen, dass es dir noch besser gehen kann, funktioniert halt nur noch, also per se, per Definition, weil Geld kein unendlich verfügbar ist, funktioniert nur für wenige Leute, weil dann ist man halt sehr reich. Das ist sozusagen, jetzt sozusagen Leute sagen, wenn du dich jetzt doll anstrengst, dann wirst du sehr reich, wird halt immer deutlicher auch, dass das nicht funktioniert, weil es von viel mehr Aspekten abhängig ist. Also wo komme ich gerade her, was habe ich sozusagen schon für eine Grundlage sozusagen, was habe ich für ein Netzwerk, so, also das heißt, dieses Versprechen, was aus meiner Sicht eine Grundlage von unserem Wirtschaftssystem ist, dass ich, wenn ich mich anstrenge, ich aufsteigen kann, das wird ganz offensichtlich immer weniger eingelöst. Und das heißt für viele Leute, und deswegen finde ich auch diese Debatte gerade zum wir müssen mehr arbeiten, weniger, keine 4-Tage-Woche, Work-Life-Balance, bla bla, super interessant, weil ich mir denke, das kannst du gerne fordern, aber du kannst halt Leute ja nicht zu nichts zwingen. Und wenn du willst, dass Leute sich mehr reinhängen, dann müssen sie einen Grund haben. Und wenn der Grund nicht mehr ist, dass es mir wirtschaftlich besser geht, weil es geht mir aktuell vielleicht nicht wirtschaftlich schlecht, es gibt vielen Leuten immer noch wirtschaftlich schlecht, aber die wissen halt häufig, dass es halt nicht für sie nicht einlösbar ist. Da muss ich einen anderen Grund finden. Und ich glaube, wo viele Unternehmer jetzt sozusagen vor der Herausforderung anfangen zu stehen, und zwar nicht nur bei der jüngeren Generation, also ich sag mal jetzt so nachwachsend, ich gucke gerade hinter die Kamera zu meiner Kollegin, sondern auch einfach, ich sag mal, unsere Generation, auch die von, die jetzt auch noch mal so ein bisschen älter sind, die auch dann sagen, warum soll ich mich ja eigentlich krumm machen? ich gucke mir jetzt erstens an, was der Job mir auch zu bieten hat, mhm, für mich. Also kann ich mich weiterentwickeln? Finde ich das überhaupt sinnvoll, was ich hier mache? Also diese Sinnhaftigkeit von Tätigkeit spielt halt bei ganz vielen Leuten eine immer stärkere Rolle.
Ja.
Und da geht es jetzt nicht darum, dass jeder die Welt verbessern will, aber ist das, was ich gerade tue, nützt das irgendwie? Eben. Oder ist das einfach nur wieder für irgendwo den Gewinn zu steigern, ist halt keine große Motivation.
Mhm.
Und sich damit auseinanderzusetzen und das auch zu akzeptieren, und ich finde es auch vollkommen zu Recht, dass Menschen sich mehr Gedanken darüber machen, warum mache ich das hier eigentlich? Arbeit ist, ist ein Riesenteil unseres unseres Tages, macht der Arbeitstag aus. Und wenn ich da jetzt nicht sozusagen meine Lebenssituation essentiell verbessere, weil die vielleicht schon gut ist oder weil das einfach gar nicht funktioniert, dann möchte ich wenigstens was anderes darin finden. Und ich möchte Arbeit als einen Teil in meinem Leben sehen und nicht als das Wichtigste. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt bei der Veränderung von Arbeitswelt, der sich viele Unternehmen überhaupt nicht stellen. Also einfach inhaltlich nicht.
Mhm.
Und das auch so als, nice to have, muss man nicht, ist hier so.
Nein, das wird so eine esoterische
Ecke
gedrängt. Ne?
Genau.
Und dann deswegen auch so ein bisschen mein Spannungsfeld mit HR. Ich finde, die Menschen, die in HR arbeiten, die wollen ja was Gutes.
Ja.
Aber die meisten, die ich da gesehen habe, die sind kreativ. HR hat ja verschiedene Facetten, ne?
Voll,
in den Unternehmen. Ne?
Ja.
Da haben wir den verwaltungstechnischen Akt, den es braucht, Verträge und so weiter und so fort. Aber vielfach ist ja dann auch das Thema Resources da drin, Mitarbeiterbefragung. Was wollen die Mitarbeiter? Angebote schaffen. Ne? Deswegen haben wir das auch irgendwann damals aufgelöst, im Sinne von, wir machen jetzt nicht HR, sondern wir machen People and Culture. Dann ist der Teil Verträge ist in die Admin gewandert und der Rest hat sich um die Bedürfnisse unserer Kolleginnen und Kollegen gekümmert. Und das fand ich eigentlich sehr zielführend. Ne? Nichtsdestotrotz sind wir häufig, haben wir es auch nicht geschafft, unternehmerische Welt mit der Kulturwelt immer zusammenzubringen, in Einklang zu bringen. Fehlende Transparenz, Zusammenarbeit, was auch immer, was gefehlt hat. Ne? Dieses Verständnis zu schaffen zwischen das, was du gesagt hast, was total wichtig für mich ist, diese Veränderung anzunehmen. Und dann komme ich jetzt auch gleich wieder auf den Punkt, ne? Warum die Unternehmen das so wegwischen. Ja, warum die Unternehmen das irgendwie ausblenden, an den Rand stellen und sagen, oh, machen wir eine kleine Initiative und ein Projekt draus.
Ja, genau.
Und es ist ja nicht wirklich.
Und kurz, und dann wirkt es nicht gleich.
Richtig,
wo ich mir denke,
Und dann sind sie unzufrieden, dann hören sie es wieder auf. Ne?
Weil es auch nicht schnell genug geht.
Ja.
Oder das, was ich ihnen vielleicht auch sage, was sich entwickeln kann, sie dann vielleicht zu ungeduldig sind, aber Menschen verändern sich nun mal nicht schnell, schon gar nicht in festen Kontexten. Da braucht es halt auch einfach ein bisschen Zeit und auch Beweise dafür, dass wir jetzt wirklich anders handeln. Was ich aber schade finde, und es wird halt schnell weggewischt, weil das sozusagen nicht schnell messbar, ganz offensichtlich eine Veränderung erzeugt. Aber wovon ich überzeugt bin, deswegen sehe ich halt ein Riesenpotenzial, wenn man das anerkennt, ist, dass wenn Menschen Interesse an etwas haben, sie Spaß daran haben. Und das ist halt nicht einfach nur nett, wenn Leute Spaß auf Arbeit haben, sondern es ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich an dem, was ich tue, wenn mir das Freude bereitet, wenn mir das Spaß macht, wenn ich verstehe, wofür ich das mache, dann entwickle ich eine ganz andere Motivation. Und ich bin ich bin davon überzeugt und ich sehe das immer wieder, dass wenn Menschen etwas wollen und gut finden und Spaß daran haben, die eine unheimliche Kraft entwickeln und das Potenzial, was da drin steckt, ist einfach wirklich quasi aus der Mitarbeiterschaft, sich als Unternehmen komplett weiterzuentwickeln, super tolle, kreative Lösungen zu finden. Das wird halt komplett verschenkt an ganz vielen Stellen.
Definitiv.
Und das ist eben gerade für kleine, mittelständische Unternehmen, deswegen bin ich immer auf diesem Mittelstandsthema die ganze Zeit unterwegs, weil ich sage, ihr habt nicht die Kapazitäten, um riesen Innovationsteams dahin zu setzen.
Ja.
Oder einzelne. Das ist auch überhaupt nicht förderlich, also ist überhaupt nicht sinnvoll, weil dann ist auch ein Riesendruck auf denen, weil die müssen ja jetzt hier irgendwas abliefern.
Absolut.
Die anderen finden das blöd, weil die würden ja auch gerne mal was Schönes, Cooles, Neues machen. Und da sozusagen wirklich mit den Mitarbeitenden zu arbeiten und denen Raum zu geben, die auch an die Hand zu nehmen, weil es reicht nicht immer nur Raum, man muss den Leuten das auch...
die brauchen das Handwerk
so. Müssen da sozusagen auch angeführt werden und dem muss auch gezeigt werden, dass sie das jetzt dürfen, dass es auch sinnvoll ist, dass es eben nicht wieder ein Projekt ist, wo sie jetzt 3 Monate sich ihre Köpfe zerbrechen und danach wandert es in irgendeine Schublade, machst du halt 1-2 Mal mit, manche auch nur einmal.
Mhm.
Manche gar nicht, weil sie das schon erwarten und dann hast du halt da keinen Bock mehr drauf.
Ich glaube, das ist auch schon ein ganz wichtiger Punkt des Angliederns, wie man das in die Unternehmen bringt.
Ja.
Das als Projekt zu bezeichnen, ne? Ja. Das ist für mich schon der erste Fehler. Das ist ein Kardinalfehler. Der erste Fehler ist, dass ein Geschäftsführer mit einem gewissen Ego da steht und sagt, ich kann doch jetzt nicht die Hose runterlassen, in dem übertragenen Sinne sagen, ich muss doch sagen, wo es lang geht. Ja, Bullshit. Ich sag mal, als Unternehmer musst du, na klar, die Idee haben, die Vision haben, wo du mit deinem Laden hin willst. Aber hol doch die Leute, die besser sind als du und lass die den Raum zum Wirken. So, das ist so die erste Erkenntnissicht. Warum hat man mal ein Unternehmen gegründet? Weil man die Hosenträger ganz laut hat knallen lassen und sagt, ich bin ein cooler Typ. Ja, meistens sind es ja so ein bisschen Ego durchdrungene Männerwelten, ne, die ich so sehe, auch in der Vergangenheit. Ich nehme mal meinen Bereich Logistik. Ne, da hast du immer noch das Umfeld, wo der gestandene Spediteur, der vorher selber mal auf dem LKW auf dem Box saß, dann irgendwann eine Firma gegründet, hat erfolgreich wurde damit und jetzt sich irgendwie am Kopf kratzt, wie kriege ich meinen Kopf über die Ziellinie, damit ich meine Latifundien in Ruhestand bringen kann. Ne? Das ist ja nun mal so. Das darf ich auch so sagen, weil, wie gesagt, mit denen arbeite ich auch gerne, weil wir gesagt, da zeigen wir mal den Spiegel erstmal vor, wo eigentlich das Problem liegt. Jetzt sagen wir mal zurück auf das Thema Mitarbeiter, denen dann nicht den Raum zu geben. Nicht? Das ist so, das Projekt ist der erste Fehler. Ne? Das reinzubringen in die Unternehmen, bedeutet natürlich auch, dass die Menschen für andere Tätigkeiten da auch ein bisschen entbunden werden müssen, zu sagen, aber es muss ein Teil eigentlich ihrer Arbeitswelt werden.
Voll.
Ja, so, und siehst du da denn wirklich Vorzeigeunternehmen heute, wo du sagst, die machen das schon erfolgreich?
Es gibt Unternehmen und es...
Ja, ohne Namen zu nennen, ja. Aber so siehst du Branchen, die da Vorreiter sind? Ist es vielleicht, ich habe ja, Medienwelt habe ich ja keinen Zugang, ne? Also habe ich nicht. Ne? Ich höre immer nur, auch die Medienwelt ist nicht alles das Gold, was glänzt. Ne? Also auch sehr teilweise sehr toxisch und Co.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das so ist, aber normalerweise würde man doch in der Digitalwelt erwarten, dass es da einfacher geht, als ja zum Beispiel in der Verwaltung.
Naja, zumal es ist ja aber die Medienwelt ja nun nicht gerade ein Paradebeispiel für Digitalwelt, auch wenn sie viel digitalisiert
haben. Siehst du, so gut kenne ich mich aus.
Das also ist mal. Ja, würde ich ja. Jetzt ja sagen, dass also alles, was, ohne jetzt jemandem ja. zu nahe treten zu wollen, aber alles, was sozusagen aus dem Druck kommt, ist halt ja, hat auch, also das ist jetzt nur meine Erfahrung, mein Blick von außen, aber hat vielfach ganz viel alte Kultur noch mitgeschleift.
Ja.
Und das ist auch beim Fernsehen auch das Gleiche, also da gibt es super viele Beispiele, wo die das gut machen. Ich würde sagen, am ehesten, wo das sozusagen auch bei gestandenen Unternehmen funktioniert, ist wirklich alles, was schon aus dem technischen, also aus dem IT-Thema kommt.
Okay.
Weil die es geschafft haben, frühzeitig auch, ich sag mal so, agile Arbeitsweise, also wirklich ernsthaft.
Durch die Methode
also, und zwar nicht nur, wir machen jetzt agil und dann machen wir das gleiche wie vorher, was heißt agil, sondern wirklich sozusagen das durchzusetzen, in diesen, ich sag mal, größtenteils selbstorganisierten Entwicklerteams zum Beispiel zu arbeiten. Das gibt's auch in anderen Unternehmen, dass Teams größtenteils selbstorganisiert arbeiten und dann eher so gesteuert werden. Da hast du einfach von vornherein schon, sagen wir mal, zumindest die Grundlage, wie weit die dann sozusagen von ihrer Kernarbeit abweichen dürfen, das ist dann nochmal sehr unterschiedlich. Aber zumindest haben die häufig auch ein besseres Klima, weil die sozusagen nicht so stark reglementiert sind.
Ist es nicht aber dann auch vielleicht sogar, wenn ich das mal jetzt so reflektiere, ne? So diese Tribes-Geschichte mit Spotify und Co., ne? Netflix, die dafür dann auch standen. Ist es nicht auch ein Thema bei Unternehmen, die da wirklich das Geld haben, solche Sachen zu starten?
Ich weiß, also ich hab ein Beispiel von einer Sparkasse. Ich liebe dieses Beispiel. Der war irgendwann mal auch, wir haben ja so eine regelmäßige Veranstaltung hier und der hat das, und ich habe mit dem im Vorfeld gesprochen und dann, und die Sparkasse hat sich der Geschäftsführende, oder ich weiß jetzt nicht genau, wie sozusagen diese oberste Position heißt, Vorstand, wie auch immer. Die Sparkassen sind ja quasi ein Verbund, aber regional immer organisiert. Der hat irgendwann gesagt, wir arbeiten jetzt holokratisch, hat alle Führungsebenen rausgeschmissen und sozusagen komplette Selbstorganisation eingeführt. Und da denkt man sich, oh mein Gott, bei einer Sparkasse, geht das überhaupt? Die haben doch super viele Regularien, die müssen sich an mega viele Sachen halten. Das hat gut funktioniert. Also die haben das sozusagen sehr lange vorbereitet, die haben das durchgeführt. Das ist immer noch so, arbeiten immer noch so. Die stoßen an Probleme, die sie jetzt anfangen müssen zu lösen. Ist erstmal unabhängig, es ist ja nicht so, dass du eine andere Form von Arbeitsweise einführst und dann ist alles tippitoppi sofort. Also du musst immer wieder gucken, wie ist es gerade und wie müssen wir es
verändern? Vielleicht hat es schon mal geholfen, gewisse Ebenen zu rasieren.
Ja. Aber und ob man wirklich alle Führungsebenen außer dem Vorstand rausnehmen muss, das kann man jetzt auf einer Organisationsentwicklern wahrscheinlich bis heute Nacht noch diskutieren. Aber was ich eben spannend fand ist und was auch immer mein Thema ist und weswegen wir auch wirklich inzwischen nur noch mit Geschäftsführung idealerweise anfangen zu reden oder relativ schnell. Die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung, egal wie das jetzt heißt, die muss sagen, ich will das so machen, weil ich glaube daran, dass es besser ist für die Art und Weise, wie wir arbeiten und vorankommen. Und diese Haltung muss die oberste Führungsebene, die Führungsperson einnehmen. Und dann kannst du alles darunter, wie du es dann organisierst, ganz konkret, ist erstmal komplett unerheblich. Aber was halt eben häufig fehlt ist, es gibt Initiativen aus der Organisation heraus, häufig auch aus HR, weil die eben sehr gerne eigentlich in mehr People and Culture Thematik machen wollen und viel weniger und viel zu sehr sich mit so Verwaltungssachen aufhalten müssen. Die starten dann Initiativen, versuchen die Leute zu überzeugen, aber ganz oben ist so ein Vorbehalt.
Ja.
Macht dann nicht jeder, was er will.
Ja.
Wie sollen wir unsere Geschäftszahlen
erreichen?
Wir sind ja hier, genau, wir sind ja hier nicht irgendwie zum Spaß. Das. Und ich denke mir immer, warum eigentlich nicht?
Also,
warum bist du sonst so da?
Du bezeichnest das eine, wie du sagst.
Ne? Ja, also verstehe ich gar nicht. Genau. Aber wenn sozusagen diese, und wenn du wirklich sozusagen dein Unternehmen verändern willst, als Geschäftsführer, wenn du Geschäftsführerin, wenn du sagst, ich möchte eigentlich gerne, wir müssen moderner werden, dann heißt das nicht, dass ich irgendwie tolle Geschenke an meine Mitarbeitenden mache und irgendwie den Raum umgestalten. Das kann man durchaus auch machen. Das ist sicherlich manchmal sinnvoll. Aber das ist also nicht, das machen viele mal so gerne als erstes. Sondern da muss ich eigentlich damit anfangen, meine Haltung zu verändern. Ja. Das ist eigentlich der erste.
Das ist wunderbar, dass du das sagst, ne? Diese Symbolik mit dem Obstkorb und mit dem Klicker im Büro, ne? Aber die Haltung dahinter ist einfach immer noch die alte, ne? Das heißt, irgendwie habe ich dann das Washing, was betrieben wird, egal in welchen Bereichen, Washing, Brainwashing, keine Ahnung, Kulturwashing. Und dahinter passiert nicht viel, ne?
Genau.
Das ist so. Wunderbarer Punkt, den du erwähnst, da wirklich über die, nicht über Executive anzufangen, sondern über wirklich Top-Executive anzufangen. Weil ohne dieses Mandat wird nichts passieren. Das ist ja einfach so, ne? Und das Problem, man kann ja auch nicht erwarten, dass das Problem die lösen, die dann ein Teil vom Problem sind. Also ich sehe es heute immer ganz stark. Unser deutsches Problem in den großen Industrieunternehmen ist auch, dass wir einfach durch Bürokratie und Co., aber auch durch Eigennutz und Eigenausnutz gewisse Dinge auch verhindern. Und zum anderen, Leute haben sich eingerichtet. So wie du es vorhin gesagt hast. Die Leute haben sich eingerichtet. Wenn ich in gewissen Führungsstrukturen, in irgendeinen Konzern über 15, 16 Abteilungen gehen muss, damit ich irgendwas durchgesetzt bekomme, ist doch klar, dass die dann die wirkliche operative Arbeit machen, irgendwann verbittern, weil sie sagen, es geht nichts voran. Und wie du es gesagt hast, wir sind auf einem Plateau, das fand ich auch sehr, sehr unterstreichend, wir sind auf einem Plateau des Wohlstands. Und Wohlstand dann zu mehren, ich würde gerne mal die Frage stellen, auch in Richtung Unternehmen, Industrieunternehmen, mittleres Management. Wir können hier alles verändern, wir können Richtung Zukunft gehen. Ja, seid ihr dabei, 20% eures Gehaltes zu verzichten und euren Firmenwagen, euren Audi A6 nicht mehr Samstag zu waschen, weil er nicht mehr da ist? Ja, macht ihr da mit? Ja, und ich kann mich jetzt hinstellen, ich war lange Zeit selber jemand, der genau gedacht hat, das brauche er. Das brauchst du nicht. Ne? Du kannst auch deinen Kleinwagen waschen oder auch dein Fahrrad. Das ist genauso schön, weil es ist einfach so, dass wir auch Abstriche machen müssen.
Aber auch da...
Und nicht alle.
Ja. Und das finde ich aber auch interessant. Ja. Und das finde ich, also ich mal die Position von den Leuten jetzt einzunehmen. Nimm die mal ein.
Ja.
Die haben sich halt in einer Struktur durchaus auch hochgebuckelt. Und haben bestimmte Dinge gemacht, finde, denen sie vielleicht auch nicht hundertprozentig stand, aber die gemacht werden mussten, haben irgendwie Stunden geschrubbt, haben sich da, sind Leuten in den Popo gekrochen, also.
Ja, klar,
natürlich. Mit Sicherheit. Und dann zu sagen, du gibst das jetzt einfach ab, ist nämlich genau das Gleiche. Es ist auch ein Versprechen gewesen. Ja. Wenn du dich hier einmal quasi durchnudeln lässt, dann.
Ja. Passt, nicht rausschneiden, bleib drin.
Dann.
Ja, dann
das bist du an dieser Stelle, dann hast du diese Privilegien, dann darfst du irgendwann mal die Ansage machen und dann zu sagen.
Aber Susanne, wir sind ja alles selbstdenkende Menschen und die ganzen Incentivierungsmodelle, ich meine, ich habe lange Zeit in der Beratung gearbeitet, ist ja heute immer noch so. Es wird immer auf den eigenen Umsatz geschielt, es wird drauf geguckt, dass wir nicht miteinander arbeiten, sondern dass die Ellenbogen ausgefahren werden, dass der Berater A oder Berater B gegeneinander oder nicht miteinander arbeiten, für das Wohl des Kunden und für das Wohl des Unternehmens, sondern geguckt wird, dass jeder meist meisten Umsatz macht. Die Systeme wurden von mir, von uns aufgesetzt. Voll. Und deswegen sage ich, ja, du hast total recht, dass das so ist. Wir haben diese Anreizsysteme geschaffen. Aber wir sind auch die, die die auch wieder einreißen können.
Aber deswegen wirst du
deswegen das nicht schaffen. Ich will nicht alles abgeben, ja, aber ich will nur Teile abgeben. Ja. Und ich möchte einfach immer auch mal diese Frage stellen dürfen, auch in diese Unternehmen rein. Ihr könnt euren Arbeitsplatz so safe machen und sicher machen und auch enkelfähig machen für die nächste Generation. Werdet ihr bereit auf dem Plateau, auf dem ihr euch bewegt?
Also wir waren, oder wir haben jetzt ja darüber gesprochen, dass es eine Bereitschaft geben muss bei den Unternehmen, sich wirklich auch mit veränderten Bedingungen und auch veränderten Wünschen, sage ich jetzt mal, bei den Mitarbeitenden, ja, den auseinanderzusetzen. Genau. Und die Frage ist jetzt so ein bisschen, weil wir können da noch super ins Detail gehen, weil bin ich auch mal ein großer Fan von. Also wenn jemand mal Lust hat, sehr lange darüber zu diskutieren. Ja. Aber die Frage ist sozusagen, inwiefern greifst du das jetzt mit Shift 3 auf?
Mhm. Also ich habe genau dieses Spannungsfeld in den Unternehmen erlebt, sowohl in den eigenen Unternehmen, die ich aufbauen durfte, als auch für die Unternehmen, die ich gearbeitet habe. Und ich erlebe das heute auch immer sehr stark, dass wir dieses Spannungsfeld haben. Die Bereitschaft, in Kurzfristigkeit mal zu investieren, ist da. Ja? Aber die Erwartungshaltung, dass dann alles gleich anders ist, die ist auch da bei den Unternehmen. Ja. Das heißt, diese Dinge, die keinen langfristigen Erfolg bringen, diese Geduld zu haben, daran zu glauben, dass ich nur langfristig erfolgreich sein kann, die schwindet bei den Unternehmen. Sagen, ach, was ist denn in der Zukunft? Das ist mir eigentlich total egal. Und das ist sehr schade, weil wir müssen meines Erachtens ein Zukunftsbild zeichnen, was wir, du hast es vorhin richtig gesagt, das, was wir heute gestalten, wird unsere Zukunft sein. Und deswegen finde ich es so schade, wenn wir jetzt nicht das Richtige gestalten, was uns dabei hilft, genau diese neue Situation, nämlich attractive zu sein, auch gerade in der Logistik. Ich greife mir ja nur diesen Logistik-Technologie-Bereich heraus, attraktiv zu sein für Menschen, die gerne in diesem Bereich arbeiten. Und attraktiv bin ich eben nur, wenn ich mich mit den neuen Gegebenheiten beschäftige, dass ich Altes, was gut war, konserviere, mitnehme, aber Neuem dem Raum lasse. Das ist einfach in der Natur der Dinge, dass ich Dinge, die sich, die damals gut waren, nicht in der Zukunft gut sein werden. Und nicht, weil wir es irgendwie verpasst haben, sondern weil sich der Markt da draußen noch weiterentwickelt. Wenn wir in andere Länder gucken, China, USA, da ist nicht alles gut, ne? Auch nicht politisch gut, aber gerade technologisch, und ich gehe jetzt mal nur auf die Logistik, sind die uns einfach weit voraus, weil sie uns irgendwann komplett überholt haben. Mit Automatisierung, mit Befähigen von Menschen, mit Upskilling etc. Das heißt, auch in der Zukunft wird ja auch in der Logistik vieles passieren. Früher waren wir sehr menschenabhängig. Bedeutet, dass die Unternehmen dahin gegangen sind, wo die Menschen waren, wo günstige Menschen waren. Das heißt, vielfach in Asien produziert. Was passiert denn zukünftig? Zukünftig sind wir sehr autonom unterwegs und automatisiert unterwegs. Das heißt, der Faktor Mensch spielt in der Logistik erstmal in vielen Bereichen eine geringere Rolle. Nicht überall, aber in einigen Bereichen. Lagerwesen zum Beispiel. Das heißt, wir folgen dem anderen Thema, nämlich Energie. Energie wird viel wichtiger werden zukünftig. Ja. Also sagen, da wo Energie günstig ist, kann ich mein Lager hinstellen. Das ist das eine Thema. Da haben wir aber die Divergenz und die Konkurrenz zur Transportkette. Das heißt, der Transport muss ja dann trotzdem realisiert werden, damit die Ware an die Standorte kommt. Das heißt, ich glaube, wir werden in Zukunft auch viel mehr Logistikstandorte rund um die großen Hubs sehen und wo die Menschen leben, urban leben. Mhm. Das heißt, auch da werden sich Dinge verändern. Das heißt, da sind so viele Chancen da. Und da spielt der kreative Mensch eine unheimlich große Rolle. Dafür brauchst du aber andere Skills. Dafür brauchst du technologische Skills. Das heißt, der Logistiker in der Vergangenheit und der Transportdienstleister in der Vergangenheit musste eigentlich nur gut sein Business beherrschen, indem er gut LKWs fahren kann, Equipment einkauft. Zukünftig muss er einfach überlegen, wie er digitale Geschäftsmodelle entwickeln kann. Und dafür braucht er kluge Köpfe. Und die klugen Köpfe kriegst du nur, wenn du ein gutes Arbeitsumfeld hast. Logistik dreht sich immer im Kreis über Preis und Kosten und toxisch. Und warum kriegen wir die Leute nicht? Weil wir zu wenig Marge machen. Weil wir zu wenig Marge machen, kommt keiner, der Innovation reinbringt, weil die sind zu teuer. Ne? Die gehen ja in andere Bereiche. Ja, und dann behandle ich die Leute auch schlecht. Wo Henne-Ei-Prinzip. Ja. Wo war das Problem? Und das möchten wir mit Shift 3 einfach auch angehen, lösen und sagen, das ist nicht ein eindimensionales Problem, ist nicht eine eindimensionale Herausforderung, die jemand in der Zukunft lösen muss, sondern es ist ein Thema aus, wie führe ich mich selber, Selbstwirksamkeit, Selbsterkenntnis. Wie kann ich andere gut führen? Welche Technologien brauche ich? Welche Skills in Bezug auf Target Operating Modelle? Also wie führe ich ein Unternehmen oder einen Bereich in der Zukunft? Wie kann ich auch erkennen, dass ich Dinge ändern muss, also anpassen muss, Anpassbarkeit? Wie kann ich diese Sensitivität entwickeln? Mhm. Das möchten wir reinbringen. Mhm. Und natürlich, du hast es vorne angesprochen, was zählt nachher? Was ist belastbar? Netzwerk. Netzwerk ist belastbar. Wenn ich selber bei mir zurückschaue, habe ich mit null Netzwerk gestartet und es hat mir sozusagen der Zufall auf dem Weg sozusagen, der hat dazu geführt, dass ich immer mehr Menschen kennengelernt habe, früh auch in meiner Karriere, die ihren Weg auch gegangen sind. Und wenn man sich vertraut und nicht irgendwie Kumpanei in den Fokus rückt, sondern sich vertraut, weil man sich gegenseitig wachsen lässt, dann funktionieren Netzwerke.
Ja.
Wenn du jemandem was gibst, ohne zu erwarten, dass du was zurückbekommst, sondern einfach frei gibst, und dann kommt dein Karma-Konto irgendwann immer auf dich zu und gibt dir was zurück. Das habe ich einfach gesehen und gelernt da drin. Und das heißt auch mal, dass man sich mit seinem Netzwerk auch mal kappelt, weil man anderer Meinung ist.
Ja.
Aber trotzdem am Ende des Tages ist so ein Netzwerk gerade für auch Berufsstarter unheimlich wichtig, Türen aufzubekommen und den Weg gehen zu müssen. Durchgehen muss man sowieso immer selber. Ja, also Netzwerk ist nicht so belastbar, es reißt dann irgendwann, aber das ist das Besondere an, wenn man jetzt so eine Logistikkette auch darstellt, dass man Dualitäten schafft, dass man sagt, an der Stelle, wo ich gerade stehe, eine Weggabelung, ich gehe rechts oder links rum, ich weiß aber, die Wege führen irgendwann wieder zusammen und gehen dann wieder weiter auseinander. Ich arbeite sehr gerne immer auch mit Bildern im Kopf, wenn man sagt, eine Kette reißt, dann ist sie gerissen, das ist Supply Chain. Deswegen funktioniert eine Supply Chain auch nicht mehr. Wir brauchen Supply-Netzwerke, ne, wo ich sage, ich habe Weichen und die Weiche, auf die kann ich gehen, wie so ein neuronales Netz, das sich dann selbst heilt. Das ist ein schöner Vergleich, wie eigentlich Logistik auch in der Zukunft funktionieren muss und wie auch Menschennetzwerke funktionieren. Mhm. Ne? Ich kenne einen, der einen kennt, weil ich kenne das auch so, ich weiß nicht, in diesen Meetings oder unter Veranstaltungen, wenn man reingeht, ne, und da hat man nur eine 1-zu-1-Beschallung. Ne? Was passiert denn da? Ich habe einen Ankerpunkt, dass der präsentiert auf der Bühne. Wenn man aber die Menschen miteinander arbeiten lässt in so Veranstaltungen, jetzt auch, warum sage ich das? Weil wir genau bei Shift genau das machen wollen. Mhm. Ich gehe nicht zu irgendeinem Abend-Event oder zu einem Netzwerk-Event, das Netzwerk-Event heißt, um nur mit dem, der da gerade präsentiert, in eine Konnektivität zu treten. Die Menschen, die da sind, sollen sich connecten. Das heißt, sie müssen zusammenkommen, sie müssen in den Arbeitsmodus kommen. Sie sollen das auch, dürfen das, müssen das verstehen. Oh Scheiße, jetzt stehe ich am Flipchart. Und ich muss was auf meine Karte schreiben und mit jemandem diskutieren, den ich gar nicht kenne.
Ja, zumal kommst du ja auch so viel mehr, natürlich, also viel einfacher ins Gespräch. Also wir haben das, wir machen ja auch verschiedene Veranstaltungen und das ist auch was ich immer wieder sage. Also Netzwerkevent ist super, aber wenn das heißt Vortrag und danach offenes Netzwerken, das funktioniert halt super gut für Leute, die das trainiert haben, permanent auf Leute zuzugehen und sich einfach irgendwie so und einfach jemanden anschnacken. Ja. Das ist aber nicht für jeden, nicht für jeden irgendwie das Thema und dann unterhalten sich halt viele Leute nicht miteinander, wo es aber total spannend wäre und deswegen machen wir das ganz oft so, dass wir dann sagen, es gibt irgendwie einen Impuls und dann schmeißen wir die Leute in irgendeine Art von Diskussionsrunde. Das muss ja gar nicht, das muss ja gar nicht mega kompliziert sein. Aber einfach, weil du dann zu dritt, zu viert, auch Leute, die jetzt nicht jeden anschnacken oder mit einer konkreten Aufgabe dann eben doch auch mal ins Gespräch kommen. Und das ist halt dann super interessant ist, was auch die Gedanken von den Leuten dazu sind, die dann eben dann doch gerne auch mal ganz anders sind, als das vielleicht, was auf der Bühne gerade besprochen wurde.
Absolut, das ist wichtig, genau. Und diesen Raum zu schaffen, wie gesagt, ist ja so. Es nehmen dann immer Menschen den Raum ein und die dann auch Angst so ein bisschen vor der Stille haben. Und das hält die anderen raus, die genau sich da nicht trauen an der Stelle. Ne?
Ja.
Das ist einfach so. Es gibt ja auch mit Shift eine Kurzfrist, sage ich mal, Vision und eine Langfristvision. Mhm. Ne? Und langfristig ist es so, dass wir, vielleicht fangen wir das mit dem Kurzfrist an, Kurzfrist erstmal natürlich ein gewisses Maß an Lerneffekt erzielen wollen. Das heißt, wir wollen selber erstmal schauen, wie gut werden die Themen angenommen, was kommt auch aus der Community an Themen auf uns zu, was wir dann auch kuratieren wollen, was sind die Bedarfe, was ist der Need gerade. Ne? Und ich kann mir das schon vorstellen, der Need wird sehr kurzfristig auch wieder ausgelegt sein, weil das Denkmuster der Menschen gerade ist.
Ja.
Die können, wie wir es vorhin gesagt haben, die Zukunft ist noch so weit weg und wir wollen natürlich eine Kombination schaffen. Also sagen, wir können bei euren kurzfristigen Themen Formate schaffen, die kurzfristig auch helfen können, Lösungsansätze zu finden, die ihr vielleicht alleine nicht finden würdet. Genau. Das ist das eine.
Ja.
Und mittelfristig ist es aber so, dass wir auch gerade über Denkmuster, über Impulse, über Diskussionsrunden, aber auch oder auch auf Zukunftsrunden, nicht nur über Innovation, sondern über Zukunft sprechen wollen. Gerade mit dem Content Zukunft Logistik, was bedeutet das jetzt? Und das auch einzupflanzen. Wie du sagst, braucht Zeit. Und die Zeit wollen wir uns auch geben.
Ja.
Mittelfristig, kurzfristig sehe ich ab nächsten Jahr aber auch die Möglichkeit, dass wir aus Schiff 3 ein Academy-Angebot heraus entwickeln. Auch deswegen sitzen wir auch zusammen, zu überlegen, wie wir eure spannende Expertise aus verschiedenen anderen Themenfeldern, aber auch das, was ihr ja tagtäglich macht über mit XO Projects, dort als Angebot reinbringen können in die Community, auch für die Logistik was Spezielles zu entwerfen, was gerade auch da den Pain und die Needs trifft. Gerade wir wissen, da gibt es Speditionen, da gibt es Abteilungen für verladene Unternehmen, die jetzt irgendwie Deo-Stifte oder auch Schokoriegel produzieren etc. Die Bandbreite ist ja riesig groß, ja. Auch die haben alle Logistik. Und ich fand eigentlich einen schönen Ansatz, wie wir das nennen können, Susanne. Ich weiß nicht, was du davon hältst. Innovation as a Service. Wir machen nämlich keine Projekte zukünftig. Wir bauen in der Academy einen Innovationshub auf, gemeinsam für Logistik und helfen dann ganz konkret auch, wenn der eine oder andere sagt, das ist so spannend, was ihr da bei Shift auch anbietet. Ich würde das gerne in meinem Unternehmen auch etablieren. Ein wirkliches Innovation as a Service Angebot, wo wir nicht ins Projekt reingehen, vielleicht darüber reinkommen, aber als verlängerter Arm für Unternehmen diesen Innovationsservice bieten. Weil alleine ist es schwer, alleine ist es auch schwer, den Speed zu halten, was da alles so kommt. Wir sehen uns da auch, ich hoffe, das siehst du genauso, als Innovationspartner dann auch, der genau in diese Unternehmen auch den erstmal über den Menschen, aber dann auch in die Unternehmen reingehen kann, Innovations- und Zukunftsservices zu bieten. Mhm. Ja. Ja, ich hoffe, ich habe dich nicht überholt damit oder überrollt. Ich fand das eigentlich mega cool als Angebot, dass wir das mal einfach mal weiter ausdiskutieren und auch ausarbeiten.
Ja, ne? Ja, voll. Also ich meine, grundsätzlich passt das total gut, weil wir ein Stück weit ja auch nicht Innovationen für Unternehmen machen oder manchmal projektbasiert, aber viel eigentlich mit denen sozusagen projektbasiert einsteigen, aber mit den Menschen, also mit in die Organisation reingehen und dann gucken, was braucht es hier, um überhaupt Innovationsarbeit zu machen, Leute befähigen dazu, innovative Projekte anzustoßen und sie dann eher darin begleiten, da den Kurs zu halten, zu gucken, wie bleibe ich irgendwie am Ball, wie traue ich mich, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Vielfach sind so Innovationsprozesse, muss man ständig auch eine Entscheidung für und gegen irgendetwas treffen, dass, wenn man das nicht gewöhnt ist, dann ist das immer wieder ein Sprung ins kalte Wasser, da die Leute zu begleiten und quasi auch im laufenden Prozess eher immer das zu geben an Methodik, an Wissen, an auch vielleicht mal an Gedankengang, den es braucht, um weiterzugehen, um dann die sozusagen eigentlich in so eine Rolle zu bringen, dass sie das irgendwann ganz von ganz alleine machen. Das ist eigentlich so der Grundgedanke. Genau, deswegen, also das und dann hast du eben klar mal ein konkretes Projekt begleitet, aber du hast eben grundsätzlich einfach die Fähigkeit aufgebaut, auch nicht nur mit einzelnen Leuten, sondern mit vielen Leuten, Probleme zu erkennen, auch vielleicht mal eine schnelle Lösung zu finden, wenn es keine schnelle Lösung gibt, mal nochmal darüber nachzudenken, wie können wir mal ganz anders an das Thema rangehen und da eben wirklich einfach diese Innovationsfähigkeit aufzubauen.
Ja, super spannend. Es sind so viele interessante Facetten, die es da zu beachten gibt, gerade was du auch sagst, und auch mal zu starten, aber dann auch Handwerkszeug an die Menschen zu bringen im Unternehmen, dass sie das weiterentwickeln können.
Genau.
Ja, weil nur so erreichst du auch eine gewisse Skalierung.
Voll.
Ja, und das geht nur gemeinsam. Und wie gesagt, es ist ja auch eine Zeit des Changes, auch für viele Köpfe und gerade da Angebote zu schaffen. Ich glaube und bin fest von überzeugt, dass wir da sehr spannende Ansätze finden werden.
Ja. Und wo ich ein Potenzial sehe, auf jeden Fall jetzt auch bei Shift 3, also grundsätzlich bei so einem Plattformthema, wenn unterschiedliche Unternehmen drauf sind. Wir sind ja in unserer Wirtschaft sehr darauf bedacht, dass jeder sein eigenes macht und selbst erfolgreich ist. Aber auch da wieder das Netzwerk sozusagen nicht nur, also auch da das Netzwerk zu denken und sagen, warum gucken wir nicht, ob wir eine Lösung finden, die wir gemeinsam anbieten, wo das ein Teil von dem Ergebnis ist oder auch zu dritt. Und auch da sehe ich halt ein Riesenpotenzial, die Leute zusammenzubringen und auch da zu begleiten hin zu bestimmten Lösungen, weil es ist nicht nicht sinnvoll, dass jeder nur für sich alleine puddelt. Absolut. Das ist, kann viel, und dann hat, bündelt man eben auch einfach Expertise, Kompetenzen, so man verteilt Risiko, das, da gibt es einfach super viele Vorteile.
Ja.
Und das finde ich halt bei so einer, bei so einem, bei so einer Plattform mit so einem vernetzenden, absolut, Charakter.
Absolut. Das ist ja auch Teil genau unserer Neutralität. Das wollen wir auch wahren. Wir haben jetzt keinen ausschließlich rein kommerziellen Aspekt da drin, dass wir sagen, wir müssen das Produkt einer Firma dort positionieren oder jetzt auch in dem Fall jetzt nur XO Denke reinbringen, sondern gerade das lebt ja auch davon, wie du es sagst, dass wir auch verschiedene Player mit reinbringen, auch aus anderen Themenfeldern, das ergänzen, sinnvoll ergänzen in verschiedensten anderen Bereichen. Das macht super spannend. Ich finde das auch, gerade das macht es ja auch spannend, im Blick jetzt nach vorne noch nicht genau zu wissen, wie sieht das Endprodukt so einer Academy aus oder von Shift 3, wie, was passiert denn da gerade? Und das finde ich mega spannend, hier zu sagen, okay, wir haben eine Idee davon, aber die Idee, die wächst jetzt. Es ist wie so, ich habe letztens mal den Vergleich gesehen, so Infrastrukturprojekt, man baut ein neues Dorf. Ne? Und dieses Dorf, wir bauen jetzt gerade so ein bisschen die Infrastruktur, ziehen die Entwässerungsgräben, die Wasserversorgung, die Stromversorgung etc. auf. Vielleicht sind wir ja auch autark unterwegs, ne? Also Selbstversorger werden in diesem Dorf. Ist auch ja wieder eine spannende Facette. Aber wir sind in der Infrastruktur gerade unterwegs. Und jetzt geht es darum, die einzelnen Häuser zu bauen, den Marktplatz zu bauen, die Kirche zu bauen oder was auch immer man da hinstellen will. Jetzt wollen wir keiner Religion zu nahe treten, ne? Alles das, was da irgendwie dazugehört zu einer Dorfkultur, zur Gemeinschaft, das wollen wir jetzt schaffen. Und das lebt von Vielfalt. Und ich bin gespannt, wie vielfältig es uns gelingen wird, da Player reinzukriegen.
Ne? Ja, cool.
Schauen wir mal. Ja. Genau. Ja.
Ist eigentlich ein super Schlusswort.
Eigentlich ist es ein super Schlusswort. Ne? Eigentlich haben wir alles gesagt für heute. Ne? Alles andere erzählen wir dann in der Community. Dann machen wir doch mal ein Schlusswort. Also, wenn ihr weiterhin Interesse habt, Bock habt, euch mit dem Thema Innovationsmanagement auseinanderzusetzen, ihr aber nicht wisst, wo ihr anfangen sollt, dann habe ich einen Platz für euch. Kommt gerne zu Shift 3, behaltet uns im Blick, teilt auch gerne diesen Podcast. Ich denke, da waren einige Aspekte da drin, die man gerne weiterführen kann. Vielleicht auch kontrovers diskutieren. Denn wir sind auch dafür da, nicht nur jedem zum Munde zu reden, sondern auch Dinge kontrovers zu sehen. Würden uns freuen. Und ich sage vielen Dank an Susanne, dass ich hier sein durfte für unser Gespräch.
Ebenso, danke.
Und dann geht's demnächst weiter mit der nächsten Folge. Ciao.
Das war die aktuelle Folge von The Shift, dem Podcast der Shift 3 Community. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere doch unseren Podcast. Wenn du jetzt auch Lust bekommen hast, Teil der Bewegung zu werden, dann melde dich unter shift3.tech ab.